Stefan, kennst du die Momente, wenn man eine richtig geile Geschichte erzählen will und sich eigentlich auch schon mega drauf freut und dann aber in dem Moment, wenn es soweit ist, dass man sie erzählen könnte, vergessen hat, worüber man reden wollte?
Nein.
Nee?
Nee.
Okay, schade.
Hey! 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 Hey!
Hey! Schrei nicht so. Kann's losgehen?
Dann kann's losgehen.
Ich will dir eine erste Frage stellen. Haha, okay. Direkt ins Wort.
Aber ich will dir vorher schon sagen, dass ich heute zwei Sachen von dir wissen will. Das sag ich dir jetzt schon mal.
Zwei?
Aber leg du erstmal los.
Zwei gemeine Sachen oder?
Nee, zwei Sachen.
Persönlich?
Interessieren. Ja.
Oh, okay. Brauche ich dann meine Geschichte, um quasi zu überbrücken, bis ich auf deine Sache antworten kann?
Ja, also ich frage dich dann ganz konkret. Du kannst jetzt direkt loslegen. Du wolltest zuerst eine Frage stellen.
Ja.
Ja.
Stefan, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, dann gibt es ja so diese Szenerie, dass man dann an der Ampel anhalten muss.
Ja, wenn es rot zeigt in aller Regel.
Genau, also manche machen das ja nicht, aber ja. der große Teil schon. Und dann gibt es ja auch diesen Moment, dass dann auf einmal jemand auf die Straße gelaufen kommt, sich da hinstellt und mit ein paar Bällen jongliert zum Beispiel.
So in Großstädten meinst du?
Ja, so in Großstädten.
Ja. Ja.
Gibt es das auf kleineren Städten nicht?
Nee, ich glaube einfach, weil da wäre dann wahrscheinlich nicht genug Touri-Verkehr oder so, damit sich das auch lohnt. Weil der jongliert ja nicht einfach nur so, der möchte ja in der Regel dann ein bisschen Geld für seine Kunst.
Ja, genau, das ist nämlich meine Frage. Wie ist das jetzt eigentlich? Hast du immer Geld dabei?
Ich hatte ganz, ganz lange immer Geld mit dabei und habe dann tatsächlich mit Veränderung meines Geldbeutels, nämlich zu einem hin, welcher kein Kleingeldfach mehr hat, mir quasi abgewöhnt, Geld dabei zu haben.
Was ist denn das für ein Geldbeutel, der kein Kleingeldfach hat?
Das ist so ein ganz, ganz schicker. Guck mal, der liegt hier neben mir. Ich kann ihn dir zeigen. Die Hörer, denen müssen wir es jetzt so erzählen. Das sieht so aus wie so ein normales Portemonnaie.
Stimmt, aus Leder, so schwarz. Was ist das vorne drauf da für ein Logo? Ist das ein Apfel? Nee, ist das ein Stern?
Ist ein Stern. Weißer Stern auf schwarzem Grund. Mont Blanc ist das.
Ah, okay, also was ganz Exquisites.
Was ganz Exquisites. Das habe ich. Soll ich mal gleich mal die Geschichte erzählen, warum ich das habe?
Ja, natürlich.
Oder wolltest du jetzt erst noch weiter mit mir über die Geldsache reden?
Ja, nee, mich hat das nur interessiert.
Weil wenn ich das...
Nee, ich habe ja nie Bargeld dabei, deswegen hat es mich einfach interessiert, weil ich stand da nämlich und dann war das natürlich, also dann kam ich mir klassisch wieder vor wie der absolute Vollhorst, weil der bei mir an der Scheibe dann natürlich geguckt hat und dann irgendwie sich ein bisschen was erhofft hatte und ich hatte halt nichts dabei. Und da hatte ich ganz schlechtes Gefühl und da habe ich gleich gedacht so wieder, oh, Karma hat zugeschlagen.
Ja, aber das dauert bestimmt nicht mehr lange, dann kann man da auch hier mit Apple Pay oder irgendwie sowas da direkt im Vorbeigehen.
Ja, das wäre doch was,
ne? Ihm sein Diabolo abscannen und dann hat er da
ja, genau,
1,50 Euro.
Mit der Apple Watch oder so von ihm.
Ja, ja aber bitte. Jetzt die Geldbeutelgeschichte, ne? Ich bin ohne diesen Geldbeutel nach Windhoek geflogen.
Hattest du also noch den alten?
Da hatte ich noch den alten. Und auf dem Rückflug hatten wir uns die Notausgangsplätze reserviert. Früher war das ja immer so, dass man da so ganz schnell hingerannt ist und ja, gibt es noch Notausgangsplätze? Und jetzt ist es ja so, man kann die im Vorfeld irgendwie für Geld kaufen und ist dann ja immer noch günstiger als Economy Plus oder Business Class zu fliegen. Naja, also wir auf diesen...
Ja, das war schon ein wichtiger Reisetipp.
Ja.
Also ich höre das auch immer wieder, dass das gerade auf Langstrecken viele Kollegen machen, dass sie sich dann explizite an Sitze halt reservieren, am Notausgang vor allem, damit man ein bisschen mehr Beinfreiheit hat.
Genau, man hat tatsächlich, finde ich, sogar mehr Platz als in der Economy Plus.
Mhm.
Und dieses Essen, ne, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, selbst in der Business Class habe ich selten gut gegessen. Also von daher dieser Vorteil da, ansonsten Alkohol vielleicht. Ne?
Ja, aber das können diese hier Fly Emirates und sowas, das können die ganz gut, finde ich.
Das machen die ganz gut, ja. Ja. Jedenfalls ich da am Notausgangsplatz und ich würde sagen eine Viertelstunde oder so nach dem Start lief an mir vorbei ein Franzose und er brach direkt vor mir zusammen.
Was?
Ist einfach hingefallen. Ist hingefallen und ist dann noch mit dem Kopf gegen diese Kante, weißt du, da wo so immer wo die Toiletten dann links abgehen und so.
Ja.
Und lag da dann. Und ich schon, das ist natürlich ungut jetzt. Und dann kam natürlich schnell die Stewardess. Und dann kam auch diese Durchsage im Flieger, die man so häufig hört, ist ein Arzt an Bord.
Und da hast du dich natürlich gemeldet.
Nee, ich war ja schon mittendrin, statt nur dabei die ganze Zeit.
Ach so,
ne?
Okay.
Und es war ein Arzt an Bord und es war auch ein Apotheker an Bord. Und auch wenn nicht direkt nach einem Apotheker gerufen wurde, kam Arzt und Apotheker kamen angerannt. Dann, das ist kein Witz, wurde dem Franzosen, der war dann schon wieder bei Bewusstsein, ne? Also so dramatisch war es jetzt nicht, dann wurden die Füße des Franzosen auf meine Beine gelegt. Und dann lagen wir da. Also er und ich saß da mit seinen Füßen auf dem Schoß.
Hattest du dein Essen schon oder
kam? Hatte ich noch. Es war ganz zu Beginn. Und wenn du da sitzt auf diesen Plätzen, ist ja auch das Problem, man hat an der Seite den Fernseher, weißt du, den du so rausklappst. Und ich konnte ja jetzt nicht diesem dahin vegetierenden Menschen jetzt einfach so meinen Fernseher aufklappen und dann da Fernsehen gucken. Das ging ja auch nicht. Und irgendwann hat er mussten die Füße auch nicht mehr bei mir oben liegen, aber er blieb da in medizinischer Behandlung. Direkt gegenüber von diesen Notausgangssitzen war der dieser Start- und Landesitz da für die Stewardess. Da nahm der Apotheker drauf Platz, der nämlich dann so ein bisschen sich überlegt hatte, er überwacht das Ganze. Und dann hatte ich den kompletten Flug, den halbohnmächtigen Franzosen vor mir liegen. Davor saß der Apotheker und ich halt mittendrin und konnte nicht so richtig, hatte halt weder Beinfreiheit, die ich eigentlich gebucht hatte, noch konnte ich Fernsehen gucken. Also es waren sehr, 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 sehr lange 11 Stunden aus Windhoek zurück.
Also du musst ja vorher auch irgendwas richtig Heftiges angestellt haben, dass das Karma dazu geschlagen hat.
Ja, aber kurz vor der Landung kam dann die Stewardess, mit KLM bin ich da übrigens geflogen, und hat gesagt, sie dürfen sich was aus dem Boardshop aussuchen.
Ach, und das war dann das Portemonnaie?
Ja, und dann habe ich mir das ausgesucht.
Ach, witzig, krass, was hätte das gekostet?
Oh, das weiß ich nicht, viel.
Viel, ne, musst du jetzt ja sagen.
Ja, ja klar. War wirklich viel. Nee, also das, von daher war es dann eigentlich okay.
Okay, und seitdem hast du jetzt eine innige Brieffreundschaft mit dem Franzosen oder was?
Weißt du, was ganz gemein war? Kurz vor der Landung hat er sich dann eigentlich wieder so ein bisschen berappelt und war dann auch der Meinung, er könnte seinen nächsten Flug antreten. Und Danny Stewart hat gesagt, nein, wenn wir gelandet sind, dann kommt ein Krankenwagen und nimmt sie mit. Und dann wurde er für die Landung in diesen ganz engen, schmalen Gang zwischen Toilette und Wand so reingezogen einfach. Oh, so am Schlawittchen gepackt und da so reingezogen. Dann sind wir gelandet, dann sind wir alle aufgestanden und sind dann an diesem liegenden Menschen da vorbei, raus. Aber wie gesagt, der war da auch schon wieder auf dem Damm. Und ja.
Geil. Aber wo du gerade Apotheker erzählst, da fällt mir auch noch eine kleine Geschichte ein. Ich versuch's mal kurz zu machen. Du kennst doch bestimmt aus dem Fernsehen auch diesen klassischen Endslogan von den Apothekerwerbungen, bei Fragen nach Pöpperpop, fragen Sie den Arzt oder Apotheker.
Ja.
So, kennt jeder, ne?
Kennt jeder.
Und wie oft hast du jetzt schon mal aktiv einen Apotheker gefragt? Wenn du in der Apotheke warst, wahrscheinlich schon mal häufiger, ne? Aber sonst nicht.
Nee, ich habe den, vor allen Dingen auch da, finde ich das manchmal so ein bisschen anstrengend, wenn man Aspirin kauft und dann jedes Mal wird einem das dann nochmal gesagt mit dem Aspirin und dass man das nicht so und so einnehmen soll und nicht zusammen mit was anderem kombinieren und so. Ist manchmal auch ein bisschen anstrengend in der Apotheke.
Ah, krass.
Sie ist mit Aspirin, und weißt du, was ich, noch nicht weißt du, was ich auch manchmal mache?
Ja.
Ich tue dann so, als wäre das nicht für mich.
Bei Aspirin.
Ja, bei allen anderen, allen möglichen Sachen, um einfach die
Hämorrhoiden oder was?
Ja. Nee, aber um die um diese Unterhaltung einfach abwürgen zu können, indem ich sage, ach, das ist für meine Frau, die weiß, wie das geht.
Okay. Krass.
Und dann sagen die, ach so, ja, okay.
Okay, das war aber gar nicht meine Geschichte, aber ist trotzdem witzig, ja.
Sag mal.
Ich habe mich an diesen Spruch letztens erinnert, also es ist schon auch wieder ein bisschen her. Da hatte ich tatsächlich ein Medikament und ich wusste die Dosierung nicht mehr. Und es stand halt nicht auf der Verpackung in dem Moment drauf und dann war ich mir total unsicher, wie man das berechnet. Und das war in dem Beschreibungstext auch, also zumindest jetzt für mich, nicht so richtig klar, was ich da jetzt berechnen soll. Und dann habe ich mich an diese blöde Werbung erinnert gefühlt und habe dann da einfach in der Apotheke angerufen.
Ja.
Und da hatte ich mir auch super geholfen. Also ich war dann so ein bisschen gespannt, so wie so ein kleines Kind, das zum ersten Mal eine Apotheke anruft, weil ich vorher noch nie in meinem Leben bei einer Apotheke angerufen habe. Aber die waren total kompetent.
Ja, also, klar, die haben natürlich Ahnung.
Die haben wirklich Ahnung. Das ging ruckzuck. Also da war ich richtig überrascht in dem Moment. Will sagen, man kann auch eine Apotheke anrufen.
Also das stimmt, was die da sagen.
Ja. Also, ja, es hat...
Und hattest du das Gefühl, da rufen jetzt häufig Leute an oder war sie sogar positiv überrascht, dass man jemand ernst macht?
Wenn ich jemanden anrufe, Stefan, dann freuen sich die Leute natürlich immer.
Meinst du?
Ja, natürlich. Ja. Ist das bei dir nicht so, wenn du meine Nummer da auf dem Display siehst?
Doch, doch, doch.
Ja,
doch. Ich hatte heute seit Ewigkeiten mal wieder einen Anruf hier mit anonym. War auch niemand dran. Aber das gibt's ja fast gar nicht mehr, ne? In der Anfangszeit gab es das ja relativ häufig und jetzt Anrufe mit anonym gibt es gar nicht mehr, weil ja niemand rangeht, wenn da anonym steht.
Ja, ich habe es tatsächlich häufiger.
Echt?
Weil meine Frau das ab und an reinmacht und die vergisst es dann wieder rauszustellen. Aber ich weiß, was du meinst. Ich bin aber generell so, dass ich auch häufiger, wenn ich jetzt in einem schlechten Moment erreicht werde, dann kommt so mein Boss-Gen in mir durch. Wenn dann eine Nummer kommt, die halt nicht bekannt ist, dann gehe ich da nicht ran. Dann will ich immer erstmal wissen, was die Leute von mir wollen, beziehungsweise was sie mir auf die E-Mailbox sprechen. Oder in der Regel kommt relativ schnell eine E-Mail oder eine SMS oder irgendwas hinterher, sodass du zumindest erstmal grob zuordnen kannst, wer das überhaupt ist. Und dann bist du nämlich in der Position, dass du den zurückrufst.
Ja.
Und dann wirst du nicht so überfallen. Finde ich immer viel angenehmer.
Ja, das finde ich auch ganz gut. Ich weiß von einem IT-Leiter, der hat mir mal gesagt, er geht nie beim ersten Mal ran. Weil bis die Person dann das zweite Mal anruft, hat sich in 90% der Fälle das Problem dann doch von alleine gelöst. Und weil das wohl häufig so ist, gerade bei IT, weißt du, da dann, oh scheiße, jetzt rufe ich den Kollegen sofort an und dann geht er mir erst beim zweiten Mal ran. Dann weiß er, okay, scheint ein echtes Problem zu sein. Sag mal, weißt du, was ich dich fragen wollte?
Nee, weiß ich nicht, aber du wirst es gleich tun.
Ja, ich wollte dich fragen, wie es für dich war, als du das erste Mal die Formel E kommentiert hast. Weißt du nämlich warum? Wir haben hier so oft jetzt irgendwie schon mal über Handball und über Fußball gesprochen, aber dass du ja auch die Formel E kommentierst, haben wir noch gar nicht besprochen. Und ich habe mir heute bestimmt eine halbe Stunde ein Rennen angeguckt, das du kommentiert hast aus dem letzten Jahr.
Oh, welches denn?
Das war in New York, kann das sein?
Ja.
Ja.
Okay, das war dann aber eins der letzten vom Ende.
Genau, das war, glaube ich, sogar das letzte.
Ah, okay. Also die sind halt zwei an dem Wochenende gefahren, deswegen. Ah, okay. Also erstmal, Mann, musst du Langeweile gehabt haben. Ja, ich habe tatsächlich die Formel E kommentiert. Wann war denn das erste Mal? Also das muss jetzt, glaube ich, 2 Jahre her gewesen sein. Und das müsste Saudi-Arabien gewesen sein. Und das war tatsächlich eine heftige Nummer, weil, jetzt lösen wir wahrscheinlich einen richtigen Shitstorm aus, weil Formel E, ne, rein elektrisch, keine Motorengeräusche. Also ja, man kann sich über den einen oder anderen Punkt streiten, aber unterm Strich sollte jeder, der irgendwie Rennsport auch nur einen Hauch faszinierend findet, sich so ein Rennen mal angucken, weil da einfach mega die Post abgeht. Ich bin aber erstmal rangegangen, als eine Person, die keine Ahnung, wie viele Formel-1-Rennen gesehen hat. Und habe dementsprechend gedacht, oh mein Gott, du musst die Fahrer vorbereiten, oh mein Gott, du musst jede Menge Geschichten auf dem Zettel haben, damit du dann halt diese, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Löcher füllen kannst. Also sprich die Momente, wenn einfach nichts passiert. Ne? Jeder kennt Formel-1-Rennen, der Start ist prickeln und dann.
Genau das wollte ich nämlich fragen, weil so ein Rennen ist ja anders als ein Fußball- oder ein Handballspiel. Ja. Das hat ja ganz andere, eine ganz andere Dynamik.
Ja. Genau, also 100%ig und das war die Erwartungshaltung und dann dachte ich so, okay, da musst du dann schon halt einfach viel auf dem Zettel haben und viel drumherum erzählen können. Davon mal abgesehen, dass man sowieso erstmal so ein bisschen auch da nochmal ein anderes Gefühl entwickeln muss, was so Strategien angeht, war das dann aber letztlich, dass ich dann so gedacht habe, okay, ich habe jetzt meine Zettel hier, ich habe jetzt jede Menge Geschichten hier. Ich fühle mich eigentlich safe und kann dann loslegen. Ne? Also wenn man kommentiert, bei mir ist es zumindest so, jeder hat so seine Ordnung, jeder hat so ein bisschen sein Schema und sein Dogma, wie er sich das zurechtlegt und wo er dann vom Blick her geht. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt richtig nerdig ist, aber ich gucke zum Beispiel auf dem Monitor viel lieber nach links. Also wenn vor mir der Monitor steht, gucke ich viel lieber nach links als nach rechts. Und bei so Kleinigkeiten fängt das an, was du dann halt auch auf dem Zettel dann weiter hast. Wo hast du die Fahrer stehen, wo hast du die Teams stehen, wo hast du eher so Geschichten, die wirklich, wenn gar nichts mehr passiert.
Aber ist bei mir im Schnitt zum Beispiel auch so. Ich habe auch meine wichtigen Sachen auf meinem linken Monitor und die unwichtigen auf dem rechten.
Ja, das ist spannend.
Ich weiß auch nicht, ob man damit vielleicht andere Gehirnhälften aktiviert. Sagt man doch häufig.
Ah, das kann auch sein.
Dass man ja auch manchmal, wenn man irgendwie nachdenkt, weiß ich jetzt gerade nicht, aber sowas wie nach oben links guckt oder so.
Ja.
Könnte ich mir vorstellen, dass es was damit zu tun hat, dass man lieber für bestimmte Sachen.
Bräuchte man eigentlich mal so eine Umfrage, ne?
Ja.
Wie das so in Deutschland dann generell ist. Naja, auf jeden Fall ging dann dieses Rennen los. Also wir haben da nicht Qualifikationen, kein freies Training kommentiert, das war im ZDF-Stream, sondern halt wirklich nur das Rennen. So, und dann sitzt du da, Puls geht natürlich hoch, hast dann so ein bisschen die Startaufstellung, kommst ein paar Minuten, bevor es dann wirklich losgeht, ran. Begrüßt, versuchst so die wichtigsten Sachen, die du herauskristallisiert hast, erstmal schnell runterzuerzählen. Und dann startet dieses Rennen und dann waren das halt 45 Minuten, wo ich einmal runtergeguckt habe. Weil so viel passiert ist und ich mich einfach nicht getraut habe, auf den Zettel zu gucken. Also weil das natürlich dir ein paar Sekunden raubt. Also das war total krasse Erfahrung, weil es einfach drunter und drüber ging in diesem Rennen. Und man dann einfach gedacht hat, okay, hier geht's so ab, du musst irgendwie eher versuchen, das zu beschreiben, was da ist. Und wohlgemerkt habe ich ja auch noch neben mir jemanden sitzen gehabt. Super Kollege, der mir dann auch immer viele Infos aufs Ohr noch gibt. Also der dann so ein bisschen dieses Renngeschehen noch anders einordnet und den Zeitenmonitor so ein bisschen im Auge behält. Und ich habe mich aber nicht getraut, runterzugucken. Weil ich einfach echt cool. Schiss hatte in dem Moment. Und das war hinterher dann auch, dass man da rausgegangen ist und halt einfach ein fettes Grinsen im Gesicht hatte, weil es einfach mega gebockt hat. Weil diese Erwartungshaltung, es wird wahrscheinlich so eine zähe Angelegenheit, alles ein bisschen dröge, war es halt überhaupt nicht. Sondern man war halt selber irgendwie total entertained und über die Schiene dann auch ja fast schon Fan geworden. Weil es dann einfach Spaß macht und man selber das Gefühl hat, boah, hier geht was ab.
Cool.
Und New York ist ja sowieso auch nochmal speziell, wenn du das Rennen gesehen hast. Das ist ja quasi gegenüber von der Skyline, die Rennstrecke. Da hast du dann auch immer nochmal so ein bisschen das Panorama.
Tollen Blick, ne?
Richtig toller Blick. Und das war auch ganz lange damals Thema, ob wir vielleicht sogar von vor Ort das hätten kommentieren dürfen. Ist dann leider am finanziellen Rahmen gescheitert. Aber das wäre nochmal richtig geil gewesen. War ich ein bisschen traurig.
Wir haben noch zwei Sachen auf dem Zettel. Ich muss dich noch eine Sache fragen. Und
fragen muss doch auch noch Axel, auch oder nicht?
Fragen. Das machen wir jetzt mal zuerst.
Ja, Axel, los.
Ein Axel fragt. Meine Meldung des Tages stammt aus dem Newsportal infranken.de. Senior flüchtet mit gestohlenem Rollator. Selb. Ein Senior hat sich im Norden Bayerns einen Rollator von einem 89-Jährigen ausgeliehen und ist damit einfach abgehauen. Die beiden hochbetagten Männer seien erst wenige Meter nebeneinander hergelaufen, berichtete die Polizei am Montag. Dann sei der Unbekannte mit seinem Rollator davongelaufen. Der 89-Jährige habe ihn nicht mehr einholen können, hieß es weiter. Er soll ihm noch Hallo hinterhergerufen haben. Der Vorfall soll sich bereits am Montag im Oberfränkischen Selb zugetragen haben. Die Polizei sucht nun nach dem Unbekannten. Nach Beschreibung des 89-Jährigen ist der Mann selbst zwischen 85 und 90 Jahre alt. Der Wert des gestohlenen Rollators soll etwa bei 120 Euro liegen. Und nun meine Frage. Wenn der Dieb seit nunmehr 7 Tagen mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 3 Kilometern pro Stunde ununterbrochen nach Norden auf der Flucht ist, welche deutsche Großstadt hat er nun fast erreicht?
Fuck, wo war das? Ich habe nur Bayern im Kopf.
Oh, das ist aber eine richtig gute Frage. In Franken, in Seib, hat er, glaube ich, gesagt. In Seib.
7 Tage, 3 km/h.
So, also sagen wir mal 70 km/h am Tag. Dann, wie viele Tage? Eine Woche, hat er gesagt.
7 Tage, genau. Boah. Also er schafft 3 Kilometer pro Stunde, mal 24.
Ja, ich würde sagen, dann ist er in Bremen. Ja, 70 am Tag, mal 7, ist er in Bremen.
Ja, aber warum sollte er Bremen sagen? Vielleicht ist es sogar Hamburg dann direkt. Also die 800 Kilometer sind es von München nach Hamburg.
Ja.
Und das würde dann schon fast hinkommen, wenn es Franken ist. Ich sag erst in Hamburg.
Ich sag in Bremen.
Ja, bleib bei deinem blöden Bremen.
Aber sag mal, weißt du, wofür Bremen bekannt ist?
Ist Bremen für irgendwas bekannt?
Naja, ich dachte, das fällt jetzt als allererstes ein.
Bremer Stadtmusikern.
Ja, und?
Bald Zweitligist?
Und?
Weser?
Und, was ist da drin?
Wasser?
Und was noch?
Dreck?
Fisch.
Achso. Also.
Okay. Und zwar wollte ich dich fragen, ob du gerne Sushi isst.
Worauf spielst du denn an, hä?
Ich wollte dich fragen, ob du schon mal Sushi gegessen hast.
Ja, habe ich schon.
Wie war denn das? Erinnerst du dich noch, als du das erste Mal Sushi gegessen hast?
Nein. Boah, krass, dir kann man gar nichts erzählen, ne?
Ich habe so eine Geschichte gehört, die wollte ich gerne nochmal jetzt mit den Hörern teilen von dir.
Ja, ist eine schöne Geschichte. Also, ich esse mittlerweile Sushi und es schmeckt mir auch ganz gut. Ja. Nicht alles, ne? Ich bin schon eine kleine Diva. So klassisch, ne, was der Bauer nicht kennt, ist er nicht. Also man muss schon vorsichtig mit mir da zu Werke gehen. Erste Mal Sushi, also eine der ersten Male, ne, war das auf jeden Fall. Das war, als ich noch beim HSV-TV gearbeitet habe, Wintertrainingslager in Abu Dhabi. Und da saßen wir in einem richtig schicken Hotelrestaurant. Also das war einfach ganz normal, der Komplex da von der Anlage war richtig nett. und dann mit den Kollegen zusammen. Und es gab immer verschiedene Bereiche, so was das Buffet angeht. Ne? Also so asiatisch, dann gab es auch einfach was Europäisches und so klassisch, ne? Verschiedene Bereiche. Und unter anderem halt auch eine große Sushi-Station. Und da war der eine Kollege, der war ein totaler Sushi-Fanatiker. Also der hat da immer, weiß ich nicht, wie viel Sushi geholt und war total happy damit. Und dann habe ich irgendwann gesagt, na gut, komm, okay, ich probiere da auch mal was. Und habe mir dann so ein Stück da mal reingezwungen und fand das wirklich richtig eklig. Und habe dann halt meine Stoffserviette genommen und das da reingespuckt. So, und es kam,
so weit, was kommen so musste.
Genau, so weit, so gut. Ja klar, ich war damit auch fein. Ich habe dann halt was anderes gegessen. Es hat aber keine Minute gedauert. Da kam dann der Kellner und hat diese Serviette genommen, weil der mir halt diese Serviette wieder auf den Schoß legen wollte. Und wir saßen da halt alle und wussten, dass da dieses angekaute Sushi drin ist und mussten uns ziemlich auf die Zunge beißen, weil wir wussten, was jetzt passiert, als er da zu dieser Serviette gegriffen hat. Und dann nimmt er die halt, schüttelt das Ding und das Sushi fällt da halt runter. Wir krümmen uns vor Lachen und der guckt halt nur ganz komisch, wo du dann auch so denkst, mega peinlich. Mega peinlich.
Mhm. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Hat er dich die nächsten Tage oder hat er dich der Rest der Belegschaft dann die nächsten Tage auch immer noch freundlich angelächelt?
Ja, es geht. Ich bin ja dem Sushi-Regal dann ferngeblieben, ne?
Gut, ich würde sagen, Gary, jetzt ist Zeit für unseren Gast. Den rufen wir jetzt mal an.
Bitte. Stefan, unser Gast ist jetzt dran.
Da freue ich mich, dass er abgenommen hat.
Zu Recht. Er ist bekannt aus dem Fernsehen, vor allem aus dem westdeutschen Raum, vom WDR, mit seinem eigenen Format. Könnes kämpft. Dieter Könnes. Herzlich willkommen, Dieter.
Grüß euch, ihr zwei. Hallo.
So, wie müssen wir uns das jetzt vorstellen? Es ist 20.09 Uhr, du sitzt zu Hause mit einer Jogginghose an, auf der Couch und guckst Fernsehen oder was?
Ich denke, wir telefonieren nur, oder hast du okay, eine Kamera installiert? Jetzt ernsthaft, ich habe mir, das ist jetzt echt kein Witz, ich bin vor einer halben Stunde reingekommen und ich war es heute so satt, da habe ich gedacht, du ziehst dir jetzt echt eine Jogginghose an und wenn ihr zwei gleich anruft, dann sitzt halt echt auf der Couch ganz entspannt. Ist jetzt wirklich exakt genau so.
Aber sag mal, Dieter, wo kommst du denn gerade her? Was hast du heute gemacht, bevor es auf die Couch ging?
Ich hatte heute einen Drehtag. Und zwar für das von dir schon eben angesprochene Format Könnes kämpft, ganz genau.
Und das ist ja auch jetzt ein ganz besonderes Format. Also alleine aufgrund der Tatsache, dass wir natürlich alle Unterhaltungsfernsehen ohne Ende kennen. Da gibt es auch 1 Million verschiedene Sendungen. Aber dieses Könnes kämpft ist ja dann doch eher menschennah. Also quasi man widmet sich den Problemen, die auch vor der Haustür existieren. Ist das für dich auch nochmal ein ganz besonderer Antrieb, eigentlich sowas zu machen, wo man wirklich das Gefühl hat, man kann etwas damit bewirken?
Ja, das hat sich auch im Laufe der Zeit sogar noch mehr verstärkt. Also es ist klassisches Verbraucherfernsehen. Also im engeren Sinne bin ich tatsächlich dann auch Verbraucherjournalist. Das heißt, das, was ich mache, mache ich für Menschen da draußen, die am Ende mit zum Teil eben ganz banalen, aber zum Teil auch eben großen Dingen ein Problem haben. Also ich mache mal ein Beispiel. Das fängt damit an, dass jemand ein Bankkonto nicht eröffnen kann, weil er vielleicht zu viele Schulden hat und endet zum Schluss bei großen systemischen Fragen, wenn ich zum Beispiel einen Film mache über den Pflegenotstand oder ich habe jetzt im Sommer 2 Filme gemacht zum Thema Kunststoffverpackungen und zum Thema Wasser. Ein ganz spannendes Thema, also dass wir in Zukunft tatsächlich ein Wasserproblem bekommen, vor allem was die Qualität angeht. Und ja, und so ist halt die Bandbreite. Also es sollen am Ende, genau wie du es gerade beschrieben hast, Themen sein, die dich und mich, uns alle, also die Verbraucher betreffen. Und tatsächlich ist die Herangehensweise auch so, dass Zuschauer sich bei mir melden können, in welcher Form auch immer, gerne per Mail, und sagen, pass mal auf, hier, Dieter Könnes, ich habe da was, das ist ein Problem, ich komme da nicht weiter, hier Ärger mit der Behörde oder Probleme mit dem Unternehmen. Und wir heften uns dann an diese Spur und überlegen dann auch, ist das jetzt eine kleine Spur oder könnte das ein großer Fall werden, zum Beispiel für eine ausgewachsene 45-minütige Reportage.
Wie viel Vorwissen hast du sozusagen oder gehst du einfach nur mit Begeisterung der Geschichte nach und dir reicht dann sozusagen das, was du dabei lernst? Wie muss man sich das vorstellen?
Warte mal, ich will eine Frage da vorne wegstellen, dass man da vielleicht noch ein bisschen besseres Gefühl gleich für die Antwort dann bekommen wird. Kannst du in einem Satz erstmal nochmal ganz kurz dein Team überhaupt beschreiben? Also wie groß ist die Redaktion, die an so einem Thema dann letztlich mit dir arbeitet?
Ja, das ist eine ganz berechtigte Frage, weil ich mich auch gar nicht so sehr als One-Man-Show sehe, das Format heißt zwar Köln, es kämpft, und ich bin halt auch das Aushängeschild oder das Flaggschiff, das Zugpferd oder wie man das auch immer jetzt bezeichnen möchte. Ich persönlich sehe das aber nicht so. Also ich meine, wir beide haben zusammen im Sportbereich gearbeitet, Gary. Also wir wissen, was es bedeutet, wenn es um Mannschaftssport geht. Ich bin auch, was das angeht, so ein totaler Teamplayer. Und ja, und das ist mir eben bei diesem Format auch ganz wichtig. Also, dahinter steckt eine Redaktion, ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt den Wunsch des Senders, in dem Fall des WDRs, etwas zum Thema Müll oder zum Thema Wasser zu machen. Und dann geht die Produktionsfirma mit dem Redaktionsteam eben hin und sagt, okay, wie können wir dieses Thema umsetzen? Und da gibt es Redaktionssitzungen, und da ist dann ein Redakteur dabei, der den Film dann realisieren soll, also ein Realisator. Er bekommt einen Rechercheur zur Seite gestellt, meistens vielleicht noch zwei, drei mehr. Es arbeiten natürlich auch ein paar Praktikanten bei uns mit, die einfach in dieses Format und in diese Medienwelt so reinschnuppern wollen. Und so kommen halt so 3, 4, 5, 6 Leute ganz schnell zusammen für so einen Film. Und für die Drehtage an sich hast du dann den Kameramann, den Tonassistenten, der Realisator ist natürlich vor Ort, ich als Reporter. Meistens ist es dann immer so ein Viererteam. Und ja, so ergibt sich das Ganze dann. Das heißt, es gibt immer Teams vor Ort, die dann drehen und das versuchen umzusetzen. Dann gibt es Teams in der Redaktion, die einfach an dem Thema dranbleiben. Denn eines ist ganz spannend eigentlich bei diesem Format. Wir haben immer festgestellt, dass sich im Laufe der Dreharbeiten und der laufenden Recherche sich unser Thema weiterentwickelt, weil wir einfach noch mehr rausfinden, weil wir uns jetzt unterhalten und ihr beide mich jetzt beim Thema Wasser mit einer Frage möglicherweise auf eine neue Spur bringt. Und jetzt sind wir eigentlich schon fast bei der Frage vom Stefan, wie nämlich meine Vorgehensweise ist.
Bitte, leg los.
Okay, also im Prinzip, du hast Stefan von Begeisterung gesprochen. Tatsächlich ist es, ich würde es um ein Wort gern ergänzen, nämlich Neugier. Mhm. Ich finde wichtig, dass wir in einer Welt, in einer Medienwelt, die immer inszenierter wird, dass wir eben versuchen, authentisch zu bleiben. Also dass wir eben nicht nur bei der Wahrheit bleiben, sondern dass wir so wenig wie möglich inszenieren und so echt wie möglich eben rüberkommen. Und das versuche ich eben auch meinen Leuten immer ganz klar zu sagen. Und das geht am besten, indem ich mich mit den Leuten auf Augenhöhe bewege. Und je weniger ich dazu weiß, desto leichter fällt mir das. Also angenommen, ich mache jetzt einen Film aktuell zum Thema Inkasso und Schulden aufgrund der Corona-Krise. Mhm. Und ihr beide werdet jetzt bis über den Kopf verschuldet und würdet euch aber jetzt mit mir darüber unterhalten wollen und erklärt euch bereit, ich als Reporter darf euch zwei besuchen. Dann würde ich mehr als das, was ich jetzt gerade gesagt habe, von euch im Vorfeld von meiner Redaktion gar nicht wissen wollen, weil... Okay. Ich möchte ganz gerne mit euch dann da sitzen in einer ruhigen, gemütlichen Atmosphäre, wo die vertrauensvoll ist, wo wir das Gefühl haben, wir verstehen uns gut. Und da möchte ich euch einfach Fragen stellen und dass sich ein Gespräch entwickelt, genauso wie zwischen uns jetzt. Ich frage was, ihr antwortet und so ergibt sich ein Gespräch. Ich habe natürlich so einen roten Faden im Kopf, aber im Prinzip ist es die Neugier, die Lust daran, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, denen zuzuhören, um daraus vielleicht dann auch nächste oder neue Spuren zu entwickeln. Also es ist so eine Mischung eben aus ganz viel Neugier, ganz viel Leidenschaft auch für ein Thema oder für die Sache. Ja, und am Ende entsteht daraus eben auch die Begeisterung, dran zu bleiben.
Dieter, was mich tatsächlich interessieren würde, wie stark involviert man sich dann auch? Es sind dann ja doch nämlich Themen, die zwar für viele interessant sind, aber den Einzelnen dann ja häufig betreffen. Wie stark involvierst du dich da auch? Auch emotional?
Meinst du jetzt mit involvieren, wie sehr mich das betrifft und das an mich rankommt? Ja. Also ich bin ganz ehrlich, also ich habe zum Beispiel mal vor 1,5 Jahren einen Film gemacht zum Thema Diät. Da habe ich von vornherein gesagt, das ist nicht so mein Lieblingsthema. Also ich habe schon mal einen Film gemacht zum Thema Ernährung und wir machen jetzt schon wieder so eine Abnehm-Challenge und klar bin ich da auch mit den Leuten zusammengekommen. Klar haben die dann auch eine Zeit lang verschiedene Dinge ausprobiert, haben auch tatsächlich abgenommen. Mhm. Aber das hat mich halt emotional jetzt ganz offen gesagt nicht so gepackt. Ich kann euch aber mal eine andere Geschichte erzählen und da seht ihr vielleicht, wie schnell das geht. Wir haben einen Film gemacht zum Thema Love Scam. Das sind Menschen, die im Internet Kontakt meistens zu Frauen suchen, so jenseits der 50, die einsam sind, die das auch ganz schnell über die Facebook-Profile herausfinden. Und diese Menschen, es gab früher mal den Begriff der Nigeria-Connection, weil die meistens irgendwo in Afrika sitzen, gehen halt hin und heucheln den Frauen halt Liebe vor, indem die von anderen die Profile oder die Profilbilder klauen, um dann zu sagen, ich bin General sowieso, ich bin gerade im Irak stationiert, ich habe dein Foto gesehen, du hast mich umgehauen. So, jetzt denkt ihr bestimmt, wie kann man sich darauf einlassen? Wie kann man so blöd sein? Von 20 Frauen sagen 19, der spinnt, der ist ja niemals ein General und schon gar nicht irgendwo im Irak stationiert. Die 20. die schlägt aber zu, weil die das so toll und so geschickt schreiben, dass die halt anbeißen. So, und dann entwickelt sich halt so eine Liebesbeziehung auf E-Mail-Basis, sage ich jetzt mal, weil die haben sich ja noch nie gesehen. Ja. Und am Ende, könnt ihr euch vorstellen, muss halt Geld fließen, weil dieser General halt irgendwie noch was auslösen muss, hat seine Sachen am Flughafen. Und also, ich habe Fälle dazu recherchiert von Frauen, die zigtausende Euro dafür ausgeben mussten. Und jetzt kommt's, was der Stefan eben gefragt hat, wie sehr lässt mich das ran? Ich habe bei einer Frau in Dresden gesessen, die hat mir ihre Geschichte erzählt. Die sagte, Herr Könnes, ich hatte einen Mann, der ist gestorben. Da fängst du schon an zu schlucken. Ja. Dann habe ich wieder geheiratet und der war Lastwagenfahrer. Und dann stieg mein Mann aus dem Lastwagen aus und sagt, Schatz, mir ist es nicht gut und fällt mir tot in die Arme. Da sitze ich neben der auf dem Sofa und habe genauso reagiert. Ach du Scheiße, das gibt's doch gar nicht. Wie kann man denn so viel Pech haben? Ja. So, und diese Frau hat dann aus lauter Einsamkeit, sie hatte noch einen Hund, den sie abgeben musste, weil sie nachher kaum noch Geld hatte. Und aus lauter Einsamkeit hat sie sich dann auf diese Love-Scam-Geschichte eingelassen, weil sich jemand sozusagen bei ihr gemeldet hat, wie toll er sie findet. Ich kürze das jetzt mal ab, bevor es zu lang wird. Also, die Frau hat sich in diesen Mann, in diese Liebesbriefe verknallt und hat am Ende ihr gesamtes Sparvermögen von 50.000 Euro an diesen Mann verloren. Und ich hab, nachdem die mir das erzählt hatte und sich ihre Familie von ihr distanziert hat, weil sie so blöd war, aus Sicht der Familie auf diesen Mann reinzufallen, habe ich da echt auf dem Sofa gesessen und musste aufpassen, dass mir nicht die Tränen runterlaufen. Das klingt jetzt vielleicht total kitschig, aber das hat mich so berührt. Da sitzt eine Frau, die ein Lebensschicksal hatte und das gerade mit mir als Reporter teilt. Und ich habe mich in dem Moment überhaupt nicht mehr als Reporter gefühlt, sondern ich habe neben mir auf der Couch gesessen und dachte, ich bin jetzt ein Gesprächspartner und höre ihr einfach mal zu. Und wie wichtig das ist, hat sie uns ganz zum Schluss an diesem Drehtag erzählt. Denn wir haben die Frau nachher, nachdem alles im Kasten war, zum Essen eingeladen. Die hat sich total bedankt, die hat sich super gefreut. Aber am meisten habe ich mich darüber gefreut, dass die zum Schluss dieses Drehtages zu mir gesagt hat, die hat nicht hier das Essen groß und tralala, das war der alles gar nicht wichtig. Die hat gesagt, Herr Könnes, danke, dass Sie heute da waren. Das war einer der schönsten Tage der letzten Monate. Mir hat mal einer zugehört. Ich habe mich gut aufgehoben gefühlt. Ich hatte ein tolles Gefühl. Sie haben ein tolles Team. Ich möchte Ihnen für diesen wunderschönen Tag danken. Da ist mir das Herz aufgegangen. Boah. Also da habe ich echt gedacht so, boah, also da bin ich wirklich nach Hause gefahren, habe dreimal geschluckt und habe erstmal gedacht so, Mensch, ey, du hast so eine privilegierte Stellung. Mir geht's so gut. Und da kommen wir, glaube ich, nochmal zu einem anderen Punkt, nämlich, dass dieses Format, dadurch, dass ich immer wieder Menschen treffe, die mich ja irgendwo auch ein Stück weit um Hilfe bitten, dass mich dieses Format immer wieder auch so ein Stück weit erdet. Wisst ihr, wie ich das meine?
Also, ja, absolut.
Du wirst halt sehr demütig, weil, und ich glaube, da können wir uns alle mal so ein bisschen selber kneifen, an welchem Rad wir drehen, dieses schneller, höher, weiter in dieser Welt, in der wir leben, auch in diesem Beruf, in dem wir drei uns bewegen. Ja, also, und ich habe dann wirklich das große Glück, und das meine ich ernsthaft, so wie ich das jetzt sage, dass mich dieses Format demütig macht, wenn ich auf so Menschen treffe. Und das betrifft übrigens auch die Sache, die ich heute gemacht habe. Das war nämlich auch ein Job, den normalerweise kaum einer von uns gerne machen würde. Und ich habe ihn heute einfach mal ausprobiert. Und das gibt mir halt wahnsinnig viel, ne? Also, dass ich halt dass ich halt mit Menschen zu tun habe, die mich so nah an sich ranlassen und ich mich dann auf einer Ebene mit denen verständigen kann. Und ja, und das geht, glaube ich, nur, wenn du dich auf die einlässt, wenn du neugierig bleibst und vor allem, wenn du sie ernst nimmst.
Ist das dann auch etwas, wo du jetzt sagen würdest, das ist der Moment, wo in dem Fall dann dein Beruf zur Berufung wird, weil er halt darüber hinausgeht, nur etwas Schönes zu erschaffen oder nur unterhalten zu sein?
Also ich gebe dir grundsätzlich recht, was das Thema Berufung angeht. Ich kann dir zum Beispiel sagen, ich komme ja aus einer ganz anderen Ecke. Also ich bin nicht der klassische Journalist oder Sportreporter gewesen, der mit seinem Kassettenrekorder früher durchs Kinderzimmer gelaufen ist und hat die Länderspiele nachkommentiert.
Nicht? Ich dachte, das macht jeder.
Ja, genau. Das macht jeder in seiner Vita, weil sich das so toll liest. Ja. Ich sage aber hier und jetzt öffentlich bei euch, ich habe es nie gemacht. So. Nein, ich meine, der Junge hat meine Eltern damals gesagt, der Junge muss was Anständiges lernen. Ich habe eine Ausbildung gemacht nach meinem Zivildienst und zwar als Umwelttechniker. Wir hatten hier bei mir am Niederrhein, wo ich lebe, quasi direkt vor der Haustür eine Mülldeponie. Wir haben hier ein ganz großes Entsorgungsunternehmen damals gehabt. Und ja, ich habe gedacht, irgendwann mit Umwelt, das geht immer. Und ich habe Umwelttechnik gelernt. Ich habe mir aber nie zugetraut, so das, was mich immer so interessiert. Ich war immer Sport interessiert, ich habe mich immer für die Berichterstattung interessiert. Das habe ich mich nicht getraut. Bis Mitte 20. So, und da war ich in Kanada, da habe ich so eine Reise für mich gemacht. Das erste Mal ganz alleine, ne, mit Mitte 20. Ich meine, da haben andere ihr halbes Leben schon erlebt. Ja. Und da ist mir klar geworden, auch durch Gespräche mit Amerikanern, ob jetzt mal Kanadier oder später war ich noch in Kalifornien, also mit den US-Amerikanern, da ist mir klar geworden, wie viel anders die damals schon, das war Mitte der 90er, über Lebenseinstellungen und Berufe denken. Also die haben das gar nicht verstanden, dass ich was mache, was mich nicht interessiert. Ja. Und ich so, ja, aber wir sind doch deutsch, wir sind doch so vernünftig und wir sind immer pünktlich und wir machen dies, das und jenes und vor allem immer in der Reihenfolge. Und die so, hä? Du Otto, spinnst du? Mach doch mal das, was dich interessiert. Ja, was interessiert dich denn? Ja, ist doch so Sport und Medien. Ja, aber dann mach doch was. Ja, und dann habe ich mich halt tatsächlich umentschieden, habe damals in Köln an der Sporthochschule mich eingeschrieben, war sicherlich einer der ältesten Erstsemester und habe dann gesagt, du wirst Sportjournalist. So, und den Rest, ja, ihr wisst selbst, wie es da in der Branche zugeht. Also da ist viel Glück dabei, da ist viel Zufall dabei und ich bin froh, dass ich durch den Zufall heute bis zum heutigen Tag dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin. Aber, und das war ja eben im Prinzip auch der Punkt von Stefan, Stichwort Berufung, ich würde heute jedem sagen, und das sage ich auch, wenn ich schon mal in Schulklassen Vorträge halte, macht das, was euch interessiert. Macht das, was euch stark macht, wo ihr den Glauben daran habt, dass ihr darin aufgeht, dass das euer Herz berührt, dass das eure Leidenschaft ist. Das ist so wichtig, weil ihr verbringt so viel Zeit in diesem Job, Zeit eures Lebens. Und die vergeudet ihr, wenn ihr was macht, nur aus reinem Pflichtbewusstsein. Und deswegen ganz klar, Beruf kommt für mich von Berufung und wenn man da mal das Schulsystem heute sieht, ich bin so froh, dass es G8 nicht mehr gibt, also wie viel Zeit den Kindern eigentlich genommen wird, eben genommen, nicht gegeben, ganz wichtiger Punkt, sich auf das mal einzulassen. Also was interessiert mich denn wirklich? Also muss das alles erst später rausfinden, ganz mühsam, statt vielleicht die Kinder während der Schulzeit schon mal so ein bisschen dafür zu sensibilisieren. Ach, du machst Sport, ja, dann lass doch mal das oder dies oder jenes mal ausprobieren. So, also am Ende
ist es alle ins gleiche Korsett gedrückt, ne?
Ganz genau. Ganz genau. So, und dann, ja, jetzt hast du ja eine allgemeine Ausbildung und jetzt kannst du laufen oder schwimmen und jetzt auf sie mit Gebrüll. Ja, aber warum findet man das nicht schon während der Schulzeit raus, wo jemand Stärken oder Schwächen hat? Der eine ist besser in Mathe, der andere ist besser in Sport, der nächste ist ein totaler Künstler oder ein totaler Musiker. Und warum? Ich bin totaler Verfechter von die Stärken stärken. Und wenn jemand gut im Sport ist, ey, dann gib ihm noch mehr Sport. Wenn jemand gut in Musik ist, ey, lass ihn noch mehr Musik machen. Weil das ist Leidenschaft. Da wird auch Energie freigesetzt. Und ja, ich glaube ganz klar, dass das, ich habe jetzt selber zwei Kinder, das ist auch so ein Weg, den ich an die beiden vermitteln möchte. Ich mache denen keinen Druck. Also die sollen keinen Schlendrian einlegen. Aber ich werde ganz klar immer sagen, nehmt euch eure Zeit, um rauszufinden, was euch wirklich beschäftigt und was euch wirklich berührt, was ihr wirklich machen wollt. Und bei mir hat es ein bisschen gedauert, Aber ich bin heute froh, dass ich diesen, ich nenne ihn mal in Anführungszeichen, Umweg gegangen bin und kann wirklich sagen, was du auch eben meintest, Stefan, dass Beruf von Beruf von Berufung kommt und dass ich mich ein Stück weit, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen, wie soll ich sagen, abgehoben, aber auch ein Stück weit dazu berufen fühle, dass diesen Job so zu machen. Und die Tatsache, dass ich jetzt sowas seit 8-9 Jahren schon mache, gibt mir persönlich zumindest recht, dass ich auf der richtigen Spur bin.
Aber ich muss da jetzt nochmal reingehen. Also erstmal fand ich es gerade ganz interessant mit diesen, die Stärken weiter und wofür man sich interessiert. Ich musste da gerade innerlich so ein bisschen schmunzeln, weil ich kann das auch ganz gut bei mir selber an einem ganz simplen Punkt festmachen. Dadurch, dass ich ja auch relativ viel jetzt Fußball kommentiere mit dritter Liga, da belächelt meine Frau mich immer, wenn es darum geht, dass ich mir keine Namen merken kann. Also sie erzählt immer dann quasi bei uns im Mehrfamilienhaus, ja, Nachbar XY hat wieder das und das gemacht und ich bin dann immer, ja, wer war das jetzt nochmal? Und dann kommt sie immer mit, ja, ach so, 22 Spielernamen kannst du dir merken, aber hier, wer im Haus wohnt, das geht dann nicht mehr in den Kopf. Das passt dann ja halt auch so ein bisschen zu diesem, ja, wo die Interessen halt liegen.
Ja, ich kann dir die Tennis-Weltrangliste der 80er Jahre sagen. Ne? Eins, Lendl, Connors, Borg, McEnroe, Becker, Wielas, ach, die kennt man alle gar nicht mehr. Ich kann sie dir runterbeten. Oder ich könnte dir Länderspielergebnisse sagen oder Bundesliga-Ergebnisse aus den 80ern oder 90ern, weil ich es da natürlich noch stärker geguckt habe.
Klar.
Ja, weil die Festplatte auch noch nicht so voll war. Aber es ist genau das, was du meinst. Man interessiert sich dafür. Und ich meine, und jetzt kommt doch der entscheidende Punkt. Ja? Was mache ich denn mit dieser Erkenntnis? Und die einen machen nichts damit, weil sie gar nicht verstehen, was das für ein Gewinn ist. Also was weiß ich, du könntest dir wahrscheinlich keine binomische Formel merken oder irgendwie sowas. Ja, können wir uns die Hand geben? Kann ich auch nicht. Ich habe da keine Ahnung von. Und es ist total gut zu wissen, wovon man keine Ahnung hat, weil man, da muss man sich mit dem Scheiß schon nicht mehr beschäftigen. Ich bin auch zum Beispiel überhaupt nicht Kunst interessiert. Jetzt kann man sagen, boah, ist das ein Kunstbanause? Ich kann sagen, ich finde Sachen schön oder nicht schön. Ja. Aber ich wüsste dann auch damit ganz klar, also so Kunsthistoriker oder so ist kein Beruf für mich. Dazu fühle ich mich eben nicht berufen. Das können andere viel besser einschätzen. Aber ich könnte zum Beispiel beim Thema Sport Gary, wir zwei haben zusammen Handball gemacht, da könnte ich dir sofort sagen, ey, einmal in Kiel, na, vor 12.000 Leuten, hör mal, Da kannst du mich nachts wecken und dann stehe ich da und moderiere die Sendung. Einfach, weil ich da Bock drauf habe und weil es Spaß macht und weil das Leidenschaft ist.
Absolut. Ich war jetzt letztens beim Nordderby auch seit langer Zeit mal wieder in der Halle, also Kiel gegen Flensburg. Und das ist natürlich aufgrund von Corona jetzt nicht volles Haus gewesen. Aber 2.400, glaube ich, waren es die Zuschauer, die da waren. Und ich habe da gestanden, ne? Klar, auch mit Maske. Aber ich habe die ganze Zeit so ein fettes Grinsen im Gesicht gehabt, weil es einfach Bock gemacht hat, in dieser Halle zu sein, bei so einem Match, wo man weiß, da, das ist Nonplusultra. Und dann geht da noch die Kulisse mit. Das ist einfach dann was, wo man klar sagen muss, das macht Spaß.
Ja.
Ich würde gerne noch eine Sache mit dir besprechen, die du eben so ein bisschen lapidar übersprungen hast, mit den Worten, wir kennen das ja alle und man braucht auch ein bisschen Glück und dann schlängelt man sich da so ein bisschen durch. Erinnerst du dich trotzdem noch, als du das erste Mal vor der Kamera standst?
Ja, wenn ich darf, gehe ich noch einen Schritt zurück. Ich erinnere mich noch an das erste Mal, als ich meine Stimme gehört habe. Das war, als ich beim Lokalradio ein Praktikum gemacht habe und dann hieß es, ja, da hat so ein Sportgeschäft so einen Ausverkauf, geh da mal hin und dann machst du einen Telefonaufsager. Und den senden wir dann in den Nachrichten. Und dann bin ich dahin, habe so einen Telefonaufsager abgesetzt, der wurde dann geschnitten und dann lief der in den Nachrichten um halb, also immer zur halben Stunde waren immer die lokalen Nachrichten. Und meine damalige Freundin, also heutige Frau, damals meine Freundin, hat den im Auto gehört, nicht ahnend, dass ich jetzt im Radio zu hören bin, die ist fast vor die Laterne gefahren, vor Schreck, als sie mich im Radio gehört hat. Ja, und jetzt kommt's. Ich bin dann zurück und dann haben wir uns diesen Aufsager nochmal angehört und dann sagte der Redakteur so zu mir, ja, ganz gut, ja, hast du ganz gut gemacht, ja, hast auch eine gute Stimme, aber du hast ja diesen blöden Sprachfehler. Und ich gucke den an, ich sag, was? Wie? Sprachfehler? Warum? Ja, man hört ja sofort, du kommst vom Niederrhein, dieser Slang, und dann verwechselst du ich und ich. Und boah, Ja, ich sag, was heißt das? Ja, das heißt, das würde ich eigentlich so, also du kannst jetzt hier in Mönchengladbach kannst du was senden, aber
Zeitungsstimme.
Die in Münster oder Bielefeld, die finden das doof. Dann habe ich wirklich damals mit 29, habe ich noch angefangen, bin ich zu einer Logopädin gegangen.
Geil.
Ich hab Sprechunterricht genommen. So, also damals habe ich dann erstmal an meiner Stimme trainiert. Das waren meine ersten Stimmerfahrungen und meine ersten Fernseherfahrungen. Das war wirklich, wirklich, wirklich Zufall. Und zwar einer meiner besten und engsten Freunde heute hat mit mir damals in Köln zusammen Sport studiert und wir hatten etwas unterschiedliche Lebenswege und er hat damals zu dem Zeitpunkt, als ich beim Radio war, bei der DFA in Düsseldorf gearbeitet und die haben verschiedene Fernsehformate produziert, unter anderem die TV-NRW-Nachrichten und ein Golfmagazin. Und dann hat er zu mir gesagt, Dieter, bei uns fällt immer so ein Nachrichtensprecher ab und zu schon mal aus. Du kannst doch hier Nachrichten machen im Radio, willst du das nicht auch mal bei uns im Fernsehen machen? Ne? Ja, also, ich nach Düsseldorf gefahren, habe mir irgendeinen so Kommunionanzug mitgenommen, den ich doch im Schrank hatte. Und hört mal, ey, keine Maske, kein gar nichts. Also ich bin, mein Kumpel war an dem Tag übrigens auch nicht da. Die haben mich einfach in dieses Studio gesetzt. Ich sage, ja, was muss ich denn machen? Ja, hier sind die Nachrichtentexte. Hier ist Kamera 1, da ist Kamera 1, 2. Wenn das Rotlicht läutet, in die Kamera gucken, Nachrichten vorlesen, fertig aus. Und ich denke, klar, wenn das, irgendwie, wenn das die einzige Arbeitsanweisung hier ist, dann... So, jetzt waren das aufgezeichnete Nachrichten. Ne? Das war sicherlich auch mein Glück. Aber ich habe da wirklich gesessen und habe dann, ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren, zu... Willkommen zu den TV-NRW-Nachrichten, ne? Irgendwie so.
Geil.
Ich habe auch, glaube ich, irgendwo in einem privaten Archiv wahrscheinlich noch so eine Sendung. Also das war mein allererster Fernsehversuch und ja, offensichtlich nicht ganz so kacke, sonst wäre der Rest wahrscheinlich nicht gekommen.
Aber mich interessiert jetzt nochmal dieser Punkt, weil du das ja auch meintest mit, man muss ja dann dem nachgehen, wo der eigene Antrieb auch in gewisser Weise liegt. Du hast Sport studiert. Und bist jetzt aber bei einem Magazin, wo man tatsächlich einfach was bewegen kann. Was, gelinde gesagt, in Deutschland, finde ich, gibt es jetzt wirklich einfach nicht viele andere TV-Formate, die halt auch so einen Stellenwert haben. Dementsprechend, wo ist dieser Schritt dann gelungen?
Also, das ist interessant, dass du das so als gelungen bezeichnest. offen gestanden war mein großer Wunsch damals, als ich Anfang 30 war, irgendwie musst du doch in diesen Sport reinkommen. Und habe aber anfangs nur beim Radio gearbeitet, war dann 2006, als ich noch beim Radio war, sogar WM-Reporter, also habe verschiedene Spiele kommentiert, unter anderem damals auch Portugal gegen England und Schweden gegen England übrigens auch noch, das war ein großartiges Spiel, Portugal gegen Angola, jetzt weiß ich es wieder, Portugal gegen Angola und Schweden gegen England, die beiden habe ich auf jeden Fall kommentiert im Radio, also es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, ich war eigentlich von Haus aus immer Handballer, aber natürlich auch immer durch und durch Fußball interessiert und für mich war klar, irgendwie musst du da hier in diese Szene so reinrutschen, aber ich muss eben auch zugeben, ich war zu dem Zeitpunkt schon 35 und du bist dann einfach auch kein Rookie mehr. Ja, du bist auch nicht mehr so der Praktikant, der mal eben irgendwie die ganzen Spielberichte ausfüllt und alles so machen will. Du willst halt dann auch irgendwie relativ schnell aktiv hier mitmachen und in den Beruf weiterkommen. Und und irgendwie hatte ich das Gefühl, öffnet sich da für mich nicht so die Türen, wie ich dann eben so dachte. Und dann kam halt wieder dieser Kommissar-Zufall. Das war zum Zeitpunkt der Handball-WM 2007, bekam ich das Angebot, beim Casting mitzumachen für die Lokalzeit in Duisburg und damit eben der Sprung zum WDR. Und ich habe das Casting gemacht, ich hatte Glück, das schien ganz gut zu sein und dann bin ich da genommen worden.
Wie ist so eine Casting-Situation? Wie muss man sich das vorstellen?
Also, ich glaube, die ist relativ standardisiert, weil ich habe jetzt ein paar schon gemacht. Also, du bekommst die Einladung und du weißt natürlich schon, worum es geht. Wir wollen sie für dieses Sportformat, für dieses Nachrichtenformat oder für dieses Magazinformat testen. Das heißt, du stellst dich von vornherein schon darauf ein, was dann kommt, vom Dresscode angefangen bis eben zum Inhalt. Und in dem Fall jetzt, um mal als Beispiel die Lokalzeit zu nehmen, wusste ich halt damals, okay, Lokalzeit, das ist dieses kleine regionale Fenster im westdeutschen Fernsehen. Und bin eingeladen worden damals nach Dortmund, da gab es das Studio. So, dann kommst du da an, dann sagen die so, wir haben hier einen kleinen Senderablauf geschrieben, das sind die 6 Beiträge, die da laufen, plus ein Studiogast, bitte die Beiträge anmoderieren, das heißt Anmoderationen schreiben und ein Interview machen mit dem Studiogast von 2:30. Mhm. Und in 2 Stunden hole ich sie dann wieder ab, dann gehen sie die Maske und dann machen sie die Sendung. Und genauso war es dann aus. Also ich habe die Moderation geschrieben, das Interview vorbereitet. Und was ich bis zum heutigen Tag habe, und das ist keine Arroganz, sondern das ist ein gesundes Selbsteinschätzungsvermögen. Ich weiß sehr, sehr gut, ob ich gut war oder schlecht. Ich habe zum Beispiel ein Jahr später, nachdem ich dann schon beim WDR war, ein Casting gemacht für die Aktuelle Stunde, für die Nachrichtensendung, für das Flaggschiff. Und das war zum Beispiel, das wusste ich schon, als ich da raus war, ich war nicht bei 100%. Ich habe nicht besonders gut performt. Und bei der Lokalzeit damals bin ich da raus und habe gedacht, ey, das ist richtig Bombe gelaufen. Und ja, und genau so war es dann auch. Ich erzähle euch aber gleich noch eine andere Geschichte. Und ja, habe dann aber erst nichts gehört und dann habe ich in der Redaktion angerufen und habe gesagt, so, wie sieht's denn aus? Ja, der Redaktionsleiter meldet sich und das war 2 Tage vor Silvester und ich habe am Tag vor Silvester Geburtstag, am 30. und am 29. rief der Chefredakteur mich an und sagte so, er hat auch so eine tiefe Stimme, ne? So, Herr Könnes, wie fanden Sie denn so das Casting? So, ne? Wie fanden Sie sich denn? Ne? Ich denke, das sei jetzt hier eine Fangfrage, ne? Der soll da nur sagen, irgendwie, ich fand die. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, du sagst das jetzt genauso, wie du das gedacht hast und gefühlt hast. Dann habe ich gesagt, wissen Sie was, ich bin ganz ehrlich, ich habe mich wohlgefühlt, das hat gut gefluppt, ich bin durch die Sendung richtig gut durchgekommen, das Interview mit dem Gast hat auch richtig Spaß gemacht, wir hatten gelacht und so. Also ich fand die Sendung gut und ich würde sie gerne machen. Ja, das sehe ich genauso, wir haben den schon. Ey, da bin ich ausgerastet vor Freude. Und ja, so kann das gehen. Und ich habe aber auch schon genau das Gegenteil erlebt.
Aber erstmal gab es 2 Tage später dann Feuerwerk, oder?
Ja, genau. Erstmal bei meinem Geburtstag. Da war ich, glaube ich, tagesvollster mit der Nachricht. Und dann gab es das Silvesterfeuerwerk. Und ja, und dann hat sich das eigentlich immer so weiterentwickelt. Und dann gab es eine Situation in meinem Leben. Ihr kennt ja den Spruch, alles ist für irgendwas gut. Ne? Mm,
ja.
Ich bekam einen Anruf von meiner Agentur, Herr Könnes, die suchen beim ZDF einen Nachrichtensprecher. Oh, sag ich. Das war spannend.
Für die Heute-Nachrichten oder was?
Für die Heute-Nachrichten. Genau. Und ich war zu dem damaligen Zeitpunkt Nachrichtensprecher bei Radio NRW. Also ich habe die Weltnachrichten präsentiert in der Primetime. Also ich wusste schon, wie es ging, ne? Mhm. Und auch, wie man präsentiert. Mhm. Ich bin nach Mainz gefahren zum Casting und habe dann meine Texte geschrieben, saß dann in dem Heute-Studio und habe dann eine Nachrichtensendung gemacht. Und ich habe mich so gefreut, weil ich ein so gutes Gefühl hatte. Ich wusste genau, das war ein Treffer. Also ich habe das wirklich, ich habe da gesessen und habe gedacht, so, das haben die jetzt nur für dich gemacht. Das kennt man ja wie als Sänger, wenn du schon mal auf so einer Bühne stehst. Also mit anderen Worten, ich habe da gut performt. Punkt.
Ja.
Und ja.
Aber da ja, sitzt du ja gar ja. nicht.
Ja, pass auf. Zwei Wochen später kriege ich einen Anruf, nachdem ich mich da gemeldet hatte. Ja, Herr Könnes, ich dachte schon, die sagen mir jetzt ab. Gute Nachrichten, wir haben uns für Sie entschieden. Ja, wir hatten hier so viel Trouble und irgendwie, aber es tut uns leid. Sie haben super überzeugt, das war ein tolles Casting, war eine tolle Sendung und wir würden gerne mit Ihnen zusammenarbeiten. Wir reden hier über erstmal in der Morningshow die Nachrichtensendung, das sind ja 2 Wochen im Monat und ich denke, ach du Scheiße, ich bin gerade Vater geworden, ich wohne hier am Niederrhein, hab ein Haus, 2 Wochen im Monat nach Mainz, aber ey, so what, Nachrichtensprecher von den Heute-Nachrichten, alles klar. Also ich hatte schon Kino im Kopf, ich hatte schon Gott weiß was.
Ja.
Ja, sagt er, es gibt hier noch eine Formalie, bei der Programmdirektor muss immer zustimmen, aber das ist eigentlich nur eine Formalie, wir melden uns. Aha. Ich 3 Wochen nichts gehört. Ich da wieder angerufen, die Sekretärin mich direkt zum Nachrichtenchef durchgestellt. Da sagt er folgenden Satz. Herr Könnes, ich rede jetzt hier nicht lange um den heißen Brei, ich sage es Ihnen ohne Umschweife, Sie sind raus.
Warum?
Ich sage, genau, warum? Ja, ich sage Ihnen auch direkt, Sie sind raus. Gegen meinen Willen, ich wollte sie schon als Nachrichtensprecher hier haben, aber der Programmdirektor hat entschieden, diese Stelle bekommt nur jemand mit Migrationshintergrund. Mhm. Das heißt, weil ich nicht Yildereich heiße mit Nachnamen, war ich halt raus. Also, ich meine, ich kann damit euch ganz locker drüber reden. Ich bin auch niemandem böse. In der damaligen Situation habe ich es natürlich überhaupt nicht verstanden und ich fand es auch alles andere als cool. Ich war bitter enttäuscht. Ich sage heute zwei Dinge. Erstens finde ich es persönlich auch eine Form von Diskriminierung, dass ich so eine Stelle dann nicht bekomme, weil ich offensichtlich den falschen Pass habe.
Definitiv.
Und im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, ihr kennt ja diesen Film wahrscheinlich Butterfly-Effekt.
Ja. Ne?
Also wo sich diese Geschichte immer wieder durch so einen Wimpernschlag anders verändert. Und wer weiß, wie sich mein Leben entwickelt hätte, wenn es eben nicht so gekommen wäre und ich die Stelle hätte antreten können.
Genau, im Nachhinein vielleicht sogar müssen. Geworden und erfolgreich.
Oder vielleicht auch frustriert und enttäuscht, weil ich einfach nicht weitergekommen wäre und einfach nicht gewusst hätte, was ich sonst für Möglichkeiten gehabt hätte. Also, aus dieser damaligen Enttäuschung ist bei mir halt ein anderer Karriereweg entstanden. Und jetzt kommt noch ein Satz dazu, der wirklich passt und der vielleicht auch ein Stück weit helfen könnte. Ich habe das damals so sehr mit mir rumgeschleppt, die ersten Wochen, dass ich zu dem Zeitpunkt in so ein Moderationscoaching reingerutscht bin, was aber jetzt nichts mit der Absage zu tun hatte, sondern das war beim WDR damals eh angesetzt. Und die Trainerin kannte mich schon, die ist super, wir arbeiten bis zum heutigen Tag zusammen. Und die guckt meine Sendung in der letzten Wochen an und sagt, hör mal Dieter, was ist denn bei dir los? Du bist nicht präsent, du bist nicht da, du bist irgendwie, ehrlich gesagt, du bist scheiße. Dann habe ich dir die Geschichte erzählt, warum ich halt da nicht genommen worden bin und ich bin ja jetzt so enttäuscht und ich bin ja jetzt so frustriert. Da guckt die mich an, fängt schallend an zu lachen und sagt, was bist du für ein Weichei? Was bist du für ein Waschlappen? Und ich denke, hallo? Ich denke, jetzt nimmt die dich mal sozusagen buchstäblich in den Arm und tröstet dich und die haut dir auch noch so eine Breitseite. Ich habe die überhaupt nicht verstanden. Und dann hat die losgelegt. Hat die gesagt, Moment mal, Dieter. Du bist doch Sportler. Du hast doch Leistungssport gemacht. Hast du nachdem hier deine Mannschaft zwei Tore hintereinander kassierte, hast du da auch den Kopf in den Sand gesteckt? Oder hast du gesagt, das Spiel ist noch nicht vorbei, wir kämpfen, bis der Schiri abpfeift? Nö, ich habe gekämpft, bis der Schiri... Ja, also, wo kämpfst du denn jetzt hier? Gar nicht. Genau. Du hast den Kopf in den Sand gesteckt, weil du so enttäuscht bist. Und genau das sieht der Zuschauer jetzt, der nichts dafür kann beim WDR. Und du bist scheiße. Du bist einfach nicht gut. Und so würde ich dich bei einem neuen Casting auch nicht nehmen. Da ist mir das sowas von klar geworden, wie doof ich da war. Also wie schlecht ich sozusagen auf diese, ich nenne es mal in Anführungszeichen, auf diese Casting-Niederlage reagiert habe. Total unprofessionell. Überhaupt nicht, wie ich als Leistungssportler selber mich immer konditioniert habe. Und ich habe die am Abend noch angerufen. Silke heißt die. Ich habe zu dir gesagt, Silke, ich danke dir für den heutigen Tag. Du hast mir so die Augen geöffnet. Du hast mir so den Weg geebnet. Und und das hat mir einfach ganz klar gezeigt. So wie jetzt die Corona-Krise. Ja? Corona ist nicht nur Scheiße. Corona zwingt uns auch in gewisser Weise, wenn wir es zulassen, mal über das eine oder andere nachzudenken. Ob wir nämlich mal runterkommen von diesem höher, schneller, weiter Trip. Ob wir einfach mal uns ein bisschen wieder runterfahren. Ich weiß, das ist schwierig für diejenigen, denen jetzt der existenzielle Arsch auf den Grundeis geht. Aber wenn man sich immer die Mühe macht, hinter die Fassade zu gucken, dann entdeckt man ja durchaus, ich meine, es gibt Menschen, die durch Corona das Spazierengehen entdeckt haben. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Es gibt Menschen, die durch Corona, weil sie nicht fliegen konnten, Deutschland als Urlaubsland entdeckt haben. Das sind ja jetzt nicht nur Nachteile. Und das habe ich eben beruflich erlebt, dass ein Nachteil, ein augenscheinlicher, ein momentaner Nachteil, auch langfristig betrachtet zu einem Vorteil werden kann, wenn man den Blick dafür hat. Wenn man aber nur sagt, das ist alles scheiße, wenn man nur diese Pessimismusbrille auf hat, dann kann man diese Chance dahinter auch nicht sehen. Ich habe auch lange gebraucht. Ich habe dazu auch ein bisschen den Zuspruch oder den Output von außen gebraucht. Aber immerhin, ich war dafür empfänglich. Und heute sage ich ganz klar, damals die Situation, ich habe damit meinen Frieden, ich habe das nicht nur abgehakt, sondern ich bin sogar ein Stück weit froh, dass das so gekommen ist. Und Und so ist mein Weg dann halt ein anderer gegangen. Also so bin ich halt einen anderen Weg gegangen.
Nach diesem Gespräch, welchen Schluss hast du dann für dich gezogen, den du vielleicht auch als Tipp mitgeben kannst, den du dann vor deiner nächsten Moderation für dich angewandt hast? Wie hast du es sozusagen geschafft, dann wieder präsent zu sein?
Also ich habe mich tatsächlich nach diesem Gespräch in die Lage der Zuschauer versetzt und habe mich gefragt, was mögen die jetzt denken? Also am Ende, klar, wir sind alles nur Menschen, wir sind auch keine Maschinen. Aber der Zuschauer hat das Recht darauf, dass ich die beste Performance abliefere, die mir möglich ist. Und das habe ich nicht getan, aus persönlichen Gründen, aus Frust, aus eigenem Ärger, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte. Und meine Trainerin damals hat zu mir gesagt, Dieter, stell dir einfach vor, du gehst die Showtreppe runter, es ist Wetten, dass und du musst hier 20 Millionen begeistern. Ja? Mit dieser Einstellung musst du heute Abend in die kleine Lokalzeit des Westdeutschen Rundfunks gehen. Und wenn du das verinnerlicht hast, was das bedeutet, in Bezug auf deine Person, deine Kraft, deine Energie, dann wird der Funk auch wieder überschwappen zum Zuschauer. Und ja, und das hat mir wahnsinnig geholfen. Also allein die Vorstellung, dass ich wirklich 100% Leidenschaft, wirklich 100% Energie bringen muss, damit das auch bei demjenigen auf der anderen Seite, also in dem Fall am Bildschirm, tatsächlich auch ankommt. Und ja, das habe ich eigentlich bis zum heutigen Tage, glaube ich, auch nicht abgelehnt. Also es kommt vielleicht noch ein weiterer Punkt dazu. Das sind aber jetzt eher so Moderationstechniken. Ich moderiere jetzt auch seit vielen, vielen Jahren eigentlich schon nicht mehr mit Teleprompter, sondern nur noch mit Moderationskarten. Auch das war der Tipp damals von der Moderationstrainerin, weil die gesagt hat, Dieter, rede so, wie ich jetzt mit euch beiden rede. Rede so, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Versuche, die Dinge nicht unnötig kompliziert zu machen. Bring sie auf den Punkt, aber sag sie mit deinen Worten. Lies sie nicht ab, weil man spürt, dass du es abliest. Ja, und das habe ich eben genauso beherzigt. Und,
Aber das ist ein ganz spannender Punkt, ne? Weil man ja schon das Gefühl hat, dass das mittlerweile eher wieder im Kommen ist, dass viel mit dem Teleprompter gearbeitet wird, damit, ich sage jetzt mal so, diese Natürlichkeit, die ja auch entsteht, indem man sich mal verspricht, indem man mal ein falsches Wort vielleicht wählt und sich dann korrigieren muss, dass das halt bewusst weggenommen wird.
Bewusst weggenommen wird, wahrscheinlich aus Produktionsgründen, aus Zeitmanagementgründen, weil mittlerweile es nicht mehr um Minuten, sondern um Zehntelsekunden geht, damit du just in time in die nächste Werbung geben kannst. Ja, und natürlich ist, wenn du frei moderierst, ist es alles nicht so genau timbar. Also ich moderiere jetzt seit 10 Jahren die Servicezeit beim WDR ohne Prompter und ich gehe, was weiß ich, mit einem Loch von 55 Sekunden in die Sendung. Dann weiß ich, ich muss gucken, dass ich bis zur Verabschiedung vielleicht nur noch bei 16 Sekunden bin, damit ich in 16 Sekunden die Zuschauer verabschiede und eben nicht in episch langen 55 Sekunden.
Ja.
Heißt in anderen Worten, mit meinen Worten werde ich diese restlichen 40 Sekunden Luft über diese halbstündige Sendung verteilen. Und das gelingt mir seit Jahren so souverän, dass dem Zuschauer gar nicht auffällt, ob das eine kurze oder eine lange Moderation ist. Also ich kann dir eine Moderation in 10 Sekunden machen, ich kann dir eine Moderation in 35 Sekunden machen und beide mache ich dir mit der gleichen Energie und Leidenschaft. Und das habe ich eben damals aus der Situation mit meiner vermeintlichen Niederlage, was das Casting angeht, habe ich das mitgenommen. Du musst jedes Mal dir vorstellen, du bist wieder quasi am ersten Tag, am ersten Moderationstag und hier werden 100% von dir verlangt. Es gibt in dem Job, na klar, ganz viel Routine. Aber es gibt nicht dieses Business as usual. Du kannst das nicht so performen, so nach dem Motto, ach, so habe ich immer moderiert, so mache ich das jetzt auch weiter. Nee, du musst dich jeden Tag aufs Neue in Frage stellen, du musst dich jeden Tag aufs Neue motivieren, du musst jeden Tag aufs Neue die gleiche Energie und Leidenschaft drüber bringen. Ich meine, guck dir so einen Jürgen Klopp an, der steht immer noch an der Seitenlinie und macht die Säge. Das ist das, warum wir ihn so lieben. Der sagt ja nicht irgendwie, ja, jetzt bin ich schon seit 13, 20, 25 Jahren Trainer, ist gerade ein Tor für uns gefallen. Ja, okay, ne? Ja, morgen geht's auch weiter, ne? Wieder Training. Nee, also der lebt das. Und ich glaube, genau das setzt eben unser Job voraus. Vielleicht wäre es was anderes, wenn wir irgendwo bei einer Stadtverwaltung arbeiten würden oder irgendeinen anderen, keine Ahnung, was kaufmännischen Beruf meinetwegen. Aber in unserem Job, wo es eben auch um die Nähe zum Zuschauer geht, um die Nähe zum Menschen, geht es, glaube ich, nur über die Energie und die Leidenschaft. Und das ist ja auch, glaube ich, das, vielleicht als letzten Satz, was uns ja auch an Menschen so fasziniert, die wir vielleicht auch privat kennenlernen. Also Wir mögen ja sofort Menschen, die dir irgendeine Geschichte mit ganz viel Enthusiasmus erzählen, wo du denkst, so, ey, also jetzt nicht überdreht, sondern einfach, wo du siehst, der brennt gerade für die Geschichte. Oder nehmen wir mal Handwerker. Ja, ihr trefft einen Schreiner und der erzählt dir glühend von seinem Handwerk, wie gern er Tische und Schränke baut. Du hörst doch solchen Menschen hörst du doch gerne zu. Ja, also da bist du doch gerne bei der Sache. Und ich glaube, das ist auch der Punkt für uns, den wir verinnerlichen müssen bei diesem Beruf, den wir haben. Wir müssen diese Energie und Leidenschaft einfach rüberbringen. Und ja, und dann wird uns das auch abgenommen, was wir da sagen und was wir da auch machen.
Energie, Leidenschaft und um den Bogen zu spannen zum Anfang, da kommt dann auch wieder die Neugierde, finde ich, noch dazu, die dann auch nochmal einen großen Anteil hat.
Absolut.
Und du hast eben von der goldenen Showtreppe gesprochen, die du dir dann vorstellst, als würdest du gleich Wetten, das moderieren. Jetzt hast du nur noch eine Aufgabe hier bei uns. Und zwar haben wir ja unsere kleine Rubrik 2 Minuten.
Und wenn das ist deine goldene Showtreppe, wollte genau. Stefan damit sagen.
Und wenn dir ein Thema einfällt, dann wäre es schön, wenn du dir noch die Zeit nehmen würdest, uns das näher zu bringen.
Ja, ich habe mir dazu Gedanken gemacht und möchte eigentlich eine Geschichte erzählen. Und zwar geht es um das Thema die eigene Komfortzone, in der wir alle leben. Und möchte jetzt die folgenden 2 Minuten dazu nutzen, die Geschichte euch zu erzählen. Ich habe vor 3 Jahren mit einer Frau zusammengearbeitet im Allgäu. Ich möchte mal so sagen, die hat mir meinen Kompass wieder justiert. Ja, und wir haben dann jeden Tag ein bisschen was gemacht. Und eine Übung war, wir sind zusammen, waren wir beim Nordic Walking. Ich hasse das. Ich habe es auch nachher nie mehr gemacht, aber ich habe das damals alles mitgemacht. Und wir waren dann an einem wunderschönen See. Es war am Regnen, es waren nur 16 Grad. Und an dem See war keine Menschenseele. Aber es war ein wunderschöner See. Und wir gucken auf den See, wir reden kein Wort. Und was macht diese Frau? Die zieht sich bis auf Slip und BH aus und springt in den See. Und ich gucke und ich stand unter diesem 1-Meter-Brett oder 3-Meter-Brett und wollte so ein bisschen mich vor dem Regen schützen. Und dann schrie sie nur, komm rein, Dieter, das ist wunderschön, das Wasser ist ganz toll. Und ich stand da und war am Überlegen, du hast kein Handtuch, du hast dies nicht, das nicht, jenes nicht. Wie wir halt alle mittlerweile so sind. Also, die Geschichte endete so, sie hat mich quasi provoziert und dann kam der entscheidende Satz. Raus aus der Komfortzone. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann hat sie noch einen Nachsatz gemacht. Der kleine Dieter wäre schon reingesprungen. Der große Dieter ist immer noch am Überlegen. Wie trockne ich mich ab? Wie komme ich gleich nach Hause? Ich bin ja dann erst recht klitschnass. Bla, 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 bla. So. Ich habe mich also dann auch ausgezogen, bin in Unterhose in diesen See gesprungen und ich kann mich noch an dieses Eintauchen in dieses Wasser erinnern. Es war ein Süßwassersee, klar, ne? Also im Allgäu. Und ich spüre quasi das Wasser wie einen Film auf meiner Haut. Ich habe noch nie so ein tolles Gefühl gehabt. Das klingt total kitschig, was ich jetzt erzähle. Es war aber bitte genau so. Und wir sind dann in die Mitte des Sees geschwommen und für 30 Sekunden brach dann sogar diese Wolkendecke auf und wir hatten so ein paar Sonnenstrahlen in unser Gesicht, haben die Augen zugemacht und haben das so genossen. Und dann hat sie mir nur so rüber, sie hat dann die Augen wieder aufgemacht danach und dann hat sie nur so das Äuglein gezwinkert, so nach dem Motto, hat sich's doch gelohnt. Und das möchte ich eigentlich quasi jedem damit nur sagen. Ich bin sozusagen, das war jetzt kein großer Schritt, aber ich habe doch meine 3-Meter-Brett-Komfortzone verlassen und bin in diesen See gesprungen für diese wunderbare Erfahrung, die ich da gemacht habe. Und ich glaube, dass wir diesen Mut, wir alle, ruhig häufiger haben sollten. Also wenn wir das Gefühl haben, und denk mal an Kinder, Kinder sind nur im Fühlen, die sind nie im Denken und deswegen handeln die auch alle so intuitiv. Und die Erwachsenen sind eigentlich nur noch am Denken. Und ich habe unter dem 3-Meter-Brett gedacht und eben nicht mehr gefühlt. Und wenn wir das Gefühl haben, das Richtige zu tun oder tun zu wollen, indem wir den Job wechseln, indem wir umziehen, indem wir ein Haus bauen, indem wir uns ein neues Auto kaufen oder indem wir irgendwas machen, ein neues Hobby anfangen, Gitarre spielen lernen, dann sollten wir diesem Gefühl ruhig auch mal häufiger nachgeben. Also mit anderen Worten, der Anfangssatz, raus aus der Komfortzone. Und das ist sozusagen meine finale Botschaft. Also ich versuche das in meinem Leben jetzt mit Ende 40 auch immer noch umzusetzen und immer wieder, dass ich meine eigene Komfortzone verlasse, um dann eben was Neues zu entdecken, um dafür eben aber auch belohnt zu werden. Weil mein Credo ist, Mut wird am Ende immer belohnt.
Das war richtig schön. Tolle Geschichte. Kann ich absolut unterstreichen. Ist auf jeden Fall was, was man sich zu Herzen nehmen sollte und dann auch umsetzen sollte. Ganz tolle Abschlussmessage. Herzlichen Dank, Dieter Könnes.
Lieber Dieter, vielen, vielen Dank.
Ja, Stefan Garri, also hat mich sehr gefreut. Das ist eine super Sache, was ihr da macht. Und dass man dich auch mal so lange und ausführlich über Dinge unterhalten kann, das hat man ja, das hat man ja wirklich in der heutigen Zeit nicht mehr so oft. Also schön, hat mich sehr gefreut.
Hey! Hey! Stefan, das war wieder mal ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Fehlt aber nur noch eine aufschlussreiche Aussage.
Ja, du hast Hamburg gesagt, ich habe Bremen gesagt. Mhm. Ich hoffe, wir haben uns da jetzt nicht beide ganz, ganz schlimm verrechnet.
Ah, ich bin gespannt. Ich glaube aber, ich habe recht.
Und nun zur Auflösung. Wäre der Mann mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 3 km/h unterwegs, hätte er in einer Woche etwa 504 Kilometer zurückgelegt. Damit wäre er kurz vor den Toren von Bremen.
Ja! Ein Novum! Ein Novum! Zum allerersten Mal hat hier eine Person die Frage richtig beantwortet. Und diese eine Person bin ich.
Ja, das war ja komplett gescheatet. Ohne Ende. Ja, das, also, das hat er komplett mit Absicht gemacht.
Wer dafür jetzt nicht liked, kommentiert und abonniert, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
Ja, ist so. So ein super, super
Axel,
zusammen.
Vielen Dank. Oh, ich habe 1-0 für mich.
Das ist okay. Gönne ich dir.
Hey! 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 Hey!
Schrei nicht so.
Stefan.